Ja, Geschwister, das sind Lieder, die wir so einfach immer wieder singen, die sehr einprägsam sind, aber auch sehr inhaltsschwer, haben wir es ehrlich gemeint? Mein Wille gehört meinem Gott? Oder ist mein Wille eigentlich der, den der Herr absegnen soll? Manchmal sieht es ja auch so rum aus, ja. Ich habe meinen eigenen Willen und ach, das Schönste ist, wenn der Herr meinen Willen bestätigt und segnet. Ich traue auf Jesum allein. Auch das eine Aussage, sehr steil, einfach zu singen. Aber im Leben trauen wir auf ihm. Wissen wir, dass er ein guter Herr ist, der es gut mit uns meint, uns in seiner Güte begegnet und leitet, auch wenn die Lebensführung manchmal nicht den Anschein von menschlich gedacht gut ist. Denken wir nur an Thomas. Ja, sieht menschlich gesehen jetzt nicht gut aus, in diesem Leiden zu stehen. Aber wünschenswert ist es, dass wir nie vergessen, die Güte Gottes gründet sich in dem, dass er gut ist und gute Gedanken hat, auch wenn wir sie nicht verstehen. Es geht nicht ums Verständnis, es geht ums Vertrauen. Als Christen sind wir immer wieder in dieses Vertrauen hineingerufen, zu sagen, was ist meine Mitte, was ist mein Zentrum, auf was verlasse ich mich vollkommen? Und die Gefahr ist natürlich, und ich denke, das ist uns allen bewusst, das macht die Bibel sehr deutlich, dass wir im Grunde ja andere Dinge in die Mitte geraten lassen. Jesus Christus möchte unsere Lebensmitte sein, unser Herr sein. Und im Grunde sind die Angriffe, in denen wir stehen, dass der Teufel versucht, uns um diese Mitte zu bringen, dass wir in der Versuchung stehen, Nebensächlichkeiten oder auch Falsches in die Mitte zu stellen, wenn wir dieser Verführung des Teufels auf den Leim gehen. Wir haben jetzt den Judasbrief schon ein paar Mal betrachtet, vor allem vom Thema der endzeitlichen Entwicklung, in der wir stehen. Wir leben in der Endzeit, gehen auf die Letztzeit zu. Die Bibel vergleicht es mit Wehen, die immer heftiger werden. Es gibt kurze Pausen und dann kommen noch heftigere Wehen, bis dann am Schluss der Weltuntergang da ist. Das steht eben nicht in der Schrift. Die Wehen bringen nicht den Weltuntergang, sondern wenn die Wehen zu Ende sind, nach den heftigsten Presswehen, dann kommt das Leben. Und der Herr Jesus kommt wieder, das muss uns bewusst sein. Und er macht uns im Judasbrief deutlich, wie wir durchkommen. Wehen sind heftig, Presswehen werden noch heftiger. In denen stehen wir sind nicht herausgenommen aus dieser Wehentätigkeit. Aber der Herr Jesus, er gibt uns Hilfe im Wort und zeigt, wie echte Christen durchkommen. Und ich betone das jetzt bewusst, echte Christen. Weil im Judasbrief auch das Unechte, das wir schon beleuchtet haben, sich hineindringen möchte, das Echte verdrängen möchte, weil der Satan das nicht haben kann. Wir haben das Unechte betrachtet in den letzten Predigten, die kann man auch nachschauen auf YouTube, wollen aber heute ein Stück herangehen an das Echte. Wie zeichnet sich das wahre, das echte Christentum aus? Was macht einen echten Christen aus? Wir haben schon in der Einleitung etwas gehört. Ja, der ist es, der mich liebt, der mein Wort hört, hat, es hält und behält. Ja, das gehört alles zusammen. Horchen aufs Wort Gottes, gehorchen, hört auch, und dann gehören wir ihm, hat alles mit Hören zu tun. Nun, der Judasbrief macht im ersten und im letzten Vers deutlich, wir haben sie schon beleuchtet, dass der Jesus in diesem Rahmen uns zusagt, uns zu bewahren. Um das geht es, weil er um diese Bedrängnisse weiß. Es geht um die Bewahrung. Judas, ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott den Vater geliebt oder geheiligt, je nach Übersetzung, und in Jesus Christus bewahrt sind. Also wenn wir durchkommen wollen, müssen wir uns in Jesus Christus wiederfinden. Wir werden heute schauen, noch ein Stück vermehrt, wie wir es schon anklingen lassen haben, wie das ausschaut. Und im letzten Vers geht es auch nochmals, im letzten und vorletzten, um diesen Lobpreis, wo die Bewahrung nochmals zum Tragen kommt. Dem aber, der mächtig genug ist, ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Vater oder Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Also das Ziel Gottes ist, die Seinen zu bewahren. Er weiß um die Bedrängnis, in die wir kommen. Die werden nicht schön geredet, die werden nicht weggeredet, die sind Realität. Aber die Realität, die noch größer ist, ist, dass Jesus Christus verheißen hat, dich und mich durchzubringen. Aber wir stehen in einem Glaubenskampf und die Angriffe des Feindes sind da, der nicht will, dass wir durchkommen. Und in diesen Strategien, die er aufweist, der Feind, da müssen wir wissen, wie wir uns bewähren können. Die eine Strategie, nicht Thema von Judas nochmal, Verfolgung der Gemeinde. Aber, das schreibt zum Beispiel Petrus an, dann und so andere Stellen des Neuen Testaments, die Verfolgung der Gemeinde ist eine Strategie, aber in der Regel war es so, dass die Verfolgung, obwohl sie hart nach außen war, also in dem äußeren Rahmen, nie ein gänzlich großes Problem für die Gemeinde Jesu. Das gilt im Grunde, das Wort, das in der Kirchengeschichte geprägt worden ist, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. In der Verfolgung zeigt sich echtes und falsches Christentum, dem falschen Christentum, dem Scheinchristentum, diesem Furnierchristentum, das einen äußeren Anstrich der Gottseligkeit hat, aber die Kraft verleugnen, das bricht in der Verfolgung weg. Den ist nicht wert, diesen Weg zu gehen. Die größere Gefahr für die Gemeinde Jesu ist der Schwarmgeist und die Verführung. Und das ist, worin wir auch stehen oder worin wir vielleicht in unserem westlich geprägten noch Abendland deutlicher stehen wie momentan in der Verfolgung. Die nimmt zu. Aber die Irrlehre und der Schwarmgeist, das ist ein größeres Problem in unserer Zeit jetzt für uns hier. Der Schwarmgeist, der kann, so sagt Judas, nicht machtmäßig überwunden werden, sondern er muss geistesgemäß von innen her überwunden werden. Und das zeichnet sich eben dadurch aus, dass wir uns im Judasbrief hineinfinden dürfen, was Judas im Grunde in seinen Aussagen deutlich macht, wie echtes christliches Dasein sich gestaltet und worauf echtes christliches Leben sich gründet. Und das Erste ist natürlich, echtes Leben gründet sich in diesem Herrn Jesus Christus, wie er uns durch die Schrift geoffenbart ist. Es werden viele falsche Christusse, falsche Propheten, falsche Geister, falsches Evangelium kommen. Und deshalb sagt Judas, echtes Christentum kämpft für den ein für alle Mal überlieferten Glauben. Diesen Glauben, wie wir ihn im Wort Gottes haben, wie er sich hier darstellt. Der unechte Glaube, er ist nicht mehr ans Wort Gottes gänzlich gebunden. Ich habe dann schon gehört, Herr, wir machen halt außerbiblische Erfahrungen. Sage ich, da macht ihr die nur, aber das sind keine gläubigen Erfahrungen eines echten Christen, außerbiblische Erfahrungen. Was sagt Paulus, wenn ich mir recht besinne einmal? Wir sollen nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Also die Bindung an das Wort ist für diese endzeitlichen Entwicklungen für echte Christen wichtig, dass wir am Wort uns orientieren und nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Wahre Christen sind auch bewahrte Christen, das sagt Judas uns. Nun, die Irrlehren, ich möchte jetzt nicht mehr groß drauf eingehen, das haben wir ausführlich betrachtet in den letzten Malen, aber jetzt vom Echten nochmal, echtes Christsein, das zeigt uns der Vers 17, vom Wort Gottes her orientiert, da sagt Judas, ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Also, Lernvers recht und gut. Es geht auch da um die Erinnerung an das Wort. Aber schaut mal, da sehen wir schon ein Problem für uns. Wie gut erinnern wir uns an das Wort, wenn wir, ich sage es mal auch in meine Richtung, es nicht mal schaffen, von einer Woche zur nächsten oder in einem Monat einen Lernvers auswendig zu lernen. Kennt ihr den vom letzten Monat noch? Merkt ihr was? Wunderbar, Dankeschön. Aber ihr merkt, es ist schwierig. Das ist ein Angriff des Feindes auf uns, dass er uns um das Wort bringen möchte. Ums Wort bringen, nicht nur das geschriebene Wort, um Christus bringen. Deshalb nennt die Bibel ihn ja einen Mörder von Anfang an. Mord ist ums Leben bringen. Und das Wort Gottes Christus ist das Leben. Also das ist eine Strategie des Feindes und das ist der Kampf, in dem wir stehen als echte Christen. Den Unechten, denen ist nicht so wichtig, die haben ihre eigenen Worte oft. Das zeigt uns Judas auch und andere Stellen der Schrift, wo es um die Irrlehrer geht, die nach ihren eigenen Worten ringen und die Zuhörer auch mit Worten beglücken, die ihnen gut meinen. Ja? Lehrer, nach denen ihnen die Ohren jucken. Ja? Aber hier geht es um das offenbarte Wort Gottes und das in die Erinnerung zu rufen. Der Psalm 1 sagt, wohl dem, der nachsinnt über das Wort Gottes. Dieses Nachsinnen, das ist eigentlich ein hebräisches Wort, das ins Deutsche anders übersetzt werden müsste. Da geht es ein Stück weit das, was die Juden heute noch machen. Die haben natürlich das Wort ohne den Herrn jetzt in diesem Sinne, dass sie Jesus ablehnen. Aber was sie machen, das ist das, was im Psalm 1 steht, halblaut reden, murmeln, nachsinnen, beständig auf den Lippen zu haben. Und das sehen wir ja in manchen jüdischen Traditionen, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, wenn sie in voller Körpereinsatz, sie nehmen den Glauben mit dem ganzen Körper wahr, halblaut reden, das Wort Gottes wiederholen. Das ist für uns nicht gewohnt, aber das heißt mit Nachsinnen, das Wort Gottes auf den Lippen zu haben, halblaut murmelnd immer wieder in die Erinnerung zu rufen. Die lateinische Bibel gibt dieses Wort mit Wiederkauen wieder. Also wer wiederkäut wie die Kühe, da essen sie was, legen sich hin auf der Weide und dann holen sie es wieder hoch und schlucken es wieder runter und holen es wieder hoch. Ein für uns vielleicht ungewohntes, etwas vielleicht auch ekliges Bild. Aber das Bild selber, das Aufschlüsseln dieses Wortes, nicht nur hören, vergeblich und gehen, sondern jetzt es aufschlüsseln mit seinen ganzen Facetten, das ist dieses Wiederholen und dann in die Praxis umsetzen. Weisheit und Einsicht ist in der Bibel immer eine Einheit für Christen, für Gläubige. Weisheit in der Erkenntnis des Wortes Gottes. Aber dann die Einsicht, die muss noch dazu, Einsicht ist etwas anderes wie Weisheit. Einsicht heißt auch sich bewusst werden, ich will danach handeln, ich will dieses Wort in die Praxis umsetzen, weise zu sein, das ist das eine. Ich kann den Kopf voller Wissen haben, auch als Christ, aber das kennzeichnet mich noch nicht als Christen. Die Teufel wissen es auch, die glauben auch und zittern. Also Glauben im Wissenssinne. Glauben im Wissenssinne reicht nicht. Da kann ich das Glaubensbekenntnis aufsagen, da kann ich Bibel auswendig vielleicht sogar, aber es nützt mir nichts. Wenn ich nicht die Einsicht habe, danach zu handeln und dann in die Praxis gehe und Täter und Praktiker des Wortes zu werden. Der echte, wahre Christ zeichnet sich eben durch diese Praxis aus. Übrigens, wir sind so griechisch geprägt, das war immer der Kopfmensch, die Hebräer waren die Herzenshandelnsmenschen. Und in diesem steht bei uns, das ist nur ein Beispiel, wie wir verkopft sind, in dem biblischen Buch nach den vier Evangelien, wie heißt dieses biblische Buch nach den vier Evangelien? Apostelgeschichte. Habt ihr Geschichte in der Schule gehabt? Geschichtsunterricht war zäh. Ja, die ganzen Zahlen und Fakten zu lernen. Im griechischen Urtext heißt das nicht Apostelgeschichte. Das ist das Verkopfte. Da steht was anderes drüber, das ist die deutsche Übersetzung, aber falsch. Praxeis Apostolon. Das könnt ihr sogar griechisch übersetzen. Was heißt das? Die Praxis der Apostel. Also es geht ums gelebte Leben im Christentum. Das ist es, auf was es ankommt. Praxis im Leben. Nun, Judas gibt weitere Hinweise. Er sagt, wir sollen treu bleiben, auch im Spott. Echte Christen lassen sich durch Spott nicht im Grunde beirren. Wenn wir den Vers 18 lesen, da heißt es, ich lese ab Vers 17, wir haben den schon gehört. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen sind, als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Und jetzt kommt nochmals ein Begriff. Hier steht gottlos. Übrigens, das bringt der Judas ein paar Mal im Vers 15, um Gericht zu halten über alle Gottlosen, unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Und hier geht es nochmal um die Gottlosigkeit, die Spötter sind. Wer sind Gottlose? In unserem Sinn, die Atheisten natürlich, die haben keinen Gott. Aber im Glauben haben sie schon, ich glaube, dass es keinen Gott gibt. Ist auch ein Glaube, aber der bringt nichts. Gottlos in der Schrift, wenn man da einmal Psalm 50 oder 51, ne, lesen wir es, Schrift mit Schrift belegen, sind in der Schrift andere. Gottlos sind solche, die, jetzt muss ich gucken, Psalm 50, Vers 16. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirfst. Also Gottlose sind keine Atheisten, wie wir so schnell immer wieder uns vorstellen. Gottlose sind solche Menschen, die den Bund Gottes kennen, die sein Wort auch kennen, aber nicht praktisch anwenden, keine Einsicht haben. Hochfromme Leute zum Teil, in der äußeren Art. Sie haben einen Schein der Gottseligkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Das sind gottlose Menschen. Ach, dass du heiß oder kalt wärest, der Atheist wäre dem Herrn noch lieber, als solch einer, der lau ist, der im Grunde ums Wort Gottes weiß, aber sagt, mein Wille, wir haben es im Lied ja auch gesungen, ja. Mein Wille soll in deinem ruhen. Nein, der Herr soll meinen Willen absegnen. Das ist mein Glaube. Der Herr muss mir Gutes tun. Der Herr muss meinen Weg segnen. Er wird den Weg segnen. Aber den Weg, der im Wort gegründet ist, den Weg, den wir vom biblischen Fundament her gehen. Also Treue im Spott. Wir haben jetzt die Spötter, das sind diese, die im Grunde gottlos sind, fromm gottlos sind, den Anstrich haben, dass wir da als bibeltreue Gemeinde manchen Spott ertragen müssen, das nehmen wir auch wahr. Dass Leute, die oder Gemeinden auch, dass Christen oder Gemeinden, die den biblischen Weg nach wie vor im biblischen Sinne gehen, ausgelacht werden, verspottet werden als ewig Gestrige, als Fundamentalisten und andere. Gestern kam, oder ne, die Nachricht kam schon, ich glaube, am Freitag. Es hat mich aber gestern die andere Nachricht erschreckt. Pastor Olaf Latzler hat sich entschuldigt dafür, dass er vielleicht sich im Ton vergriffen hat, aber die Fakten, zu denen steht er, dass er biblisch fundiert Dinge gesagt hat, die man heute politisch motiviert nicht mehr sagen darf und kann. Aber er hat sie gesagt und ist deshalb von der Kirche verurteilt worden. Da ist das Gerichtsverfahren noch anhängig. Sie wollten abwarten, was das staatliche Gericht sagt. Das erste hat dann ihn für schuldig erklärt, weil er Homosexualität als Sünde und homosexuelle Praktik als nicht gangbar bezeichnet hat. Jetzt ist er ins Berufungsgericht gegangen und ist freigesprochen worden. Am Freitag war es, glaube ich, der Freispruch. Und gestern kam in den Nachrichten, dass ein Großteil der evangelischen Kirche, der Bischöfe mit Namen genannt, dieses Urteil nicht rechtens finden. Er hätte verklagt werden müssen. Das sagen Kirchenleute, dass Olaf Latzl im Grunde nicht hätte freigesprochen werden dürfen. Gott segnet alles. Merkt ihr was? Jetzt wird er verspottet. Und ich möchte sagen, wo ich diese Leute, die ihn jetzt von der Kirchenseite verspotten, einordne. Das ist jetzt ein hartes Wort, aber wir haben schon gehört, was der Apostel Johannes im zweiten Brief schreibt. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Und wer in der Lehre des Christus bleibt, hat den Vater und den Sohn. Diese Leute haben Gott nicht, auch wenn sie sich Christen nennen und schimpfen. Das sind Gottlose, die sich hier im Namen Gottes ausdrücken wollen. Das sage nicht ich, das sagt das Wort Gottes. Jetzt bin ich auch einer dieser, wo man dann Spott treiben kann oder sogar gucken kann, dass mundtot gemacht wird, weil das nicht mehr dem Zeitgeist passt. Echte Christen passen sich nicht dem Zeitgeist an und reden nicht dem Zeitgeist nach. Wir sollen im Heiligen Geist beten als echte Christen. Was heißt das? Das heißt jetzt nicht in Zungen beten. Im Heiligen Geist beten, wo Judas sagt, im Vers 21, nein, wo ist es? Im Vers 20, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Was heißt das? Beten im Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat uns das Wort Gottes gegeben. Alle Schrift von Gott eingegeben durch den Geist ist Nütze. Und dieser Heilige Geist, er legt uns auch die Schrift aus. Er gibt uns im Grunde in unserer Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus diese Worte wieder und macht sie uns groß und vertieft sie uns. Er überführt uns, er ermahnt uns, er ermutigt uns über dieses Wort. Und beten im Heiligen Geist heißt jetzt das, was mir in der Schrift groß geworden ist, die Verheißungen Gottes, die Aussagen Gottes, dass ich die im Gebet wiederum anwende, dass ich die im Gebet dem Herrn bringe, dass ich meinen Willen in seinem gründe, das ist Beten im Heiligen Geist. Und dann, wenn zwei oder drei oder wenn ich dann in diesem Sinne bete, dann kann ich gewiss sein, ich werde Gebetserhörungen haben, weil diese Gebete sich mit dem Wort Gottes decken, mit dem Willen Gottes decken und mein Wille in den Hintergrund gedrängt wird, mein altes Ich im Grunde auf die Seite getan ist und ich im Sinne Gottes stehe. Judas zeigt uns das Echte, indem er sagt, wir sollen uns in der Liebe Gottes erhalten. Judas 21, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Was heißt das? Nun, auch hier werden wir wieder zum Wort geführt. Wo hat sich die Liebe des Herrn gezeigt? Nicht in einer zuallererst romantischen Art. Wir verstehen Liebe oft romantisch, zärtlich, zum Teil auch erotisch, was nicht schlecht ist, wenn es in der Ehe stattfindet. Aber die Liebe Gottes hat einen anderen Charakter. In der ganzen Hingabe für den anderen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird, das ewige Leben hat. Erhaltet euch in der Liebe heißt, dass wir, ich sage es mal ein Stück theologisch, aber auch biblisch begründet, immer vom Kreuz her kommen. Da hat sich die Liebe Gottes öffentlich gezeigt. Echte Christen leben vom Kreuz, wie ein Paulus dann es sagen kann, ich weiß nichts anderes als Jesus Christus und den als gekreuzigt. Weil er dort seine Liebe gezeigt hat, öffentlich, dass er für dich und für mich um unserer Schuld und unserer Sünde willen in den Tod gegangen ist, damit wir nicht verloren gehen, sondern Leben haben, damit wir nicht in der Hölle die Ewigkeit zubringen müssen, sondern in der Herrlichkeit des Herrn auf ewig gerettet sein können. Das ist Liebe. Weil wir es nicht verdient hatten. Das ist selbstlose Liebe. Wir haben es nicht verdient, aber der Herr hat uns im Grunde in seiner Liebe aus unserer Misere, aus unserer tödlichen Misere herausgeholfen, ewig verdammt zu sein und jetzt ewig gerettet. Erhaltet euch in dieser Liebe. Und dann wartet auf die Barmherzigkeit Jesu Christi zum ewigen Leben. Wenn er wiederkommt, die Seinen werden Barmherzigkeit erfahren. Den anderen erwartet das Gericht, diesen falschen Lehrern, diesen falschen Christen, sie erwartet das Gericht. Aber wir dürfen auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen, nicht in einer vagen Vermutung, sondern dass ich meine Hoffnung, die trägt und die hält, wenn der Herr wiederkommt, dass ich im Grunde in seiner Gegenwart sein darf auf ewig. Das ist, was Judas so im Groben uns sagt, wie wir als Bewahrte durchkommen, wenn wir uns geistlich vertiefen, also in der Beziehung mit dem Herrn Jesus leben. Ich mache jetzt einen kurzen Abschweif, aber wirklich nur sehr kurz, um nochmals zu zeigen, was hier uns bewahren wird, wie wir uns in diesem Glauben gründen, der den heiligen Judas 3 ein für alle Mal überliefert worden ist, wo der Herr Jesus uns immer wieder so wie eine Kompassnadel ausrichtet zum wahren, echten Gläubigsein. Das ist schon seit der Urgemeinde ein beständiges Bestreben des Herrn, dass die Gemeinden sich immer wieder neu ausrichten zu ihm, unserem Zentrum hin. Und eine große Darstellung, sage ich mal, dessen, was schieflaufen kann, aber wie wir uns bewahren können, das sind die 7-Cent-Schreiben, die ja kurz nach dem Judasbrief jetzt von der biblischen Reihenfolge kommen. Judas, das vorletzte Buch, dann kommt die Offenbarung, da kommen gleich im Auftakt die 7-Cent-Schreiben. Was zeigen sie uns? Nun, manche sagen, das sind kirchengeschichtliche Abschnitte, auf das möchte ich gar nicht eingehen. Sondern ich möchte zeigen jetzt anhand von diesen 7-Cent-Schreiben, wie wir bewahrt bleiben in diesen verführerischen und äußeren Angriffen, die auf die Gemeinde Jesu zukommen. Diese 7-Cent-Schreiben sind im Grunde ein Prüfspiegel für die Gemeinde und für jeden einzelnen Christen. Wenn wir da hineinschauen, dann sehen wir uns als Gemeinde und wir sehen uns als einzelne Christen. Was ist das Problem von den Ephesern gewesen? Der Benny war jetzt, unser Sohn, vor 2 Wochen ist er zurückgekommen auf einer Türkei-Rundreise, 7-Cent-Schreiben. Gemeinden haben sie besucht mit einem Freund, der hat die Leitung gehabt, die sind die ganzen abgeklappert, hat mir ein paar Bilder gezeigt. Ist interessant, wenn man so die Ruinen sieht, sage also für diese alten Steine, für den kaputten so viel Geld, aber das ist der Schwabe vielleicht wieder. Aber sie zeigen dennoch etwas, auch die Bilder, besteht keine Gemeinde mehr in diesen Orten. A, besteht der Ort nicht mehr, aber vielleicht ist es auch von der Gemeinde her so gewesen, dass sie sich diese Warnungen des Herrn nicht haben sagen lassen. Das Wort Gottes will, dass wir Einsicht haben und uns auch warnen lassen. Und nicht bewahrt bleiben wir, wenn wir die Dinge hier nicht beachten, was diesen Gemeinden und auch uns heute als Gemeinde und persönlich gesagt wird. Ephesus, was ist das Problem der Gemeinde in Ephesus? Sie haben die erste Liebe verlassen. So sagt uns das Sendschreiben. Wir haben es gerade gehört bei Judas. Bewahrt euch in dieser Liebe Gottes. Wenn wir die erste Liebe verlassen, das heißt, wenn wir Jesus Christus verlassen, kommen wir nicht durch. Und Jesus verlassen heißt weg von dem biblisch offenbarten Jesus zu anderen Christusen, zu meinen eigenen Wünschen, zu meinen eigenen Vorstellungen. Das war das Problem von Ephesus. Die nächste Gemeinde, die angeschrieben wird, das ist die Gemeinde in Smyrna. Was war das Problem in Smyrna? Sie haben kein Problem gehabt, aber sie zeigen uns, was zum Problem werden kann. Vers 9 und 10. Ich kenne deine Werke, sagt der Herr, und deine Drangsal, deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerungen, der Spott von denen, die sagen, sie seien Juden, also Gläubige, und sind es nicht, haben wir bei Judas jetzt auch schon im Ansatz gehört, ja, den Spott. Fürchte dich nicht oder fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Hier kommt im Grunde, ich kenne deine Drangsal und fürchte dich nicht von dem, was du erleiden wirst. dass der Herr Jesus gesagt hat, der Echte, wer mir nachfolgen will, nehme das Kreuz auf sich und folge mir nach. Gemeinde Jesu wird durch Leiden zur Herrlichkeit geführt, so wie der Herr Jesus Christus gelitten hat. Nicht, weil wir vielleicht so blöd sind, weil wir so dumm sind, weil wir so unanständig sind, sondern weil wir zu Jesus Christus gehören, leiden wir. Das ist unser Problem. Und die Welt will diesen Christus nicht. Und deshalb will sie die Gemeinde Jesu auch nicht. Und deshalb treibt der Teufel Verfolgung. Und wenn jetzt Gemeinde Jesu meint, der Welt Freund zu sein, dass wir ums Leiden herumkommen, dann haben wir keine Bewahrung, sondern dann haben wir ein Riesenproblem. Aber ich habe manchmal den Eindruck heute in bestimmten Kreisen der Gemeinde, der Kirche, wir wollen everybody's darling sein, jedermanns Liebling. Und bloß nicht anecken, um Leiden zu umgehen. Das ist nicht biblisch. Wenn wir leiden deshalb, weil wir so blöd sind, ja, weil wir unanständig sind, dann leiden wir gerechtfertigt. Ja. Aber wenn wir leiden, weil wir dem Herrn Jesus nachfolgen, uns auf ihn gründen, in der Schrift uns fundieren und auf die Schrift uns gründen, dann leiden wir nicht im Grunde aus weltlich gesehen natürlich, aus, weil wir so blöd sind oder weil wir so, was weiß ich, konservativ sind, aber um des Herrn willen leiden wir dann zurecht in dem, weil wir in seiner Spur sind und bleiben in dieser Welt. Also, das ist ein weiterer Punkt, was die wahre Gemeinde auszeichnet, dass sie Bereitschaft zum Leiden haben muss. Auch den wahren Christen. Die nächste Gemeinde, Pergamon, die steht in einem Zwei-Fronten-Krieg. Der Gemeinde von Pergamus, da heißt es in Vers 13 und 14, das eine ist nach innen, das andere nach außen, ein Zwei-Fronten-Krieg. Nach innen, ich kenne deine Werke, das ist nach außen, und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Also sie stehen mitten in der Welt. Das ist der Kampf nach außen. Und dann in Vers 14, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort in der Gemeinde solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Das ist der Kampf nach innen. Pergamon hat im Grunde einen Zwei-Fronten-Kampf und das haben wir auch. Bewahrung in diesem Zwei-Fronten-Kampf zeichnet im Grunde, oder der Kampf in diesem Zwei-Fronten-Kampf zeichnet die Gemeinde Jesu aus. Nochmals nach außen, wir leben in der Welt, aber die Welt soll nicht unser Leben bestimmen, uns bestimmen. Die Werte der Welt sollen nicht die Gemeinde Jesu übernehmen, sondern wir sollen die Werte Jesu in die Welt hinaustragen. Andere Werte. Bruder Winfried Ebinger hat einiges von diesen Dingen gesagt, was heute in der Welt der Zeitgeist ist, wo die Welt auch manche Christen mit ihren Werten überrennt, dass für manche auch Abtreibung schon okay ist und anderes. Ja. Da sehen wir, wie hier die Welt uns im Grunde überrennt und übernimmt. Und das ist nicht bewahrte Gemeinde, weil sie in dieser Front, an diesem Frontabschnitt nicht siegend steht, weil sie nicht im Wort Gottes geht. Und nach innen, das haben wir gehört, das sind die Irrlehre, die Lehre Bileams hat ja Judas auch schon erwähnt. Ihr seht, das hat große Bezüge immer wieder zu Judas, wo in Vers 11 von Judas es heißt, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen, haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben. Wo es darum ging, eben Vorteile zu suchen, um Geld willen die Dinge zu machen, einfach nur noch Management und anderes. Pergamon, Zwei-Fronten-Kampf, nicht bestanden oder bestehend, wie wir haben es vernommen. Dann kommt die Gemeinde in Thyatira. Was hat der Herr über sie zu sagen? Ja, da gibt es keine Grenze für Lehre und Irrlehre mehr. In Thyatira, wir haben in Vers 20 der Apostelgeschichte 2, die Aussage, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Hier ist keine Grenze mehr in der Gemeinde gegeben, im Grunde, was Lehre und Irrlehre betrifft. Die Irrlehre wird genauso geduldet wie die echte biblische Lehre. Also diese Vermengung und Vermischung, das ist Thyatira. Und bewahrt bleiben wir, wenn wir hier auch eine klare Grenze uns erhalten und halten. Dass keine Irrlehren im Grunde sich einschleichen dürfen. Es gibt Stückwerksfragen, das wäre ein anderes Thema. Verschiedene Erkenntnisse, das ist ein anderes Thema. Aber hier geht es um Irrlehre und Irrlehre ist immer wieder, was ich schon jetzt ein paar Mal wiederholt habe und auch in verschiedenen Predigen gesagt habe, wenn es darum geht, einen anderen Christus, ein anderes Evangelium, einen anderen Geist, ein anderes prophetisches Wort neben dem Echten einzuführen. Die nächste Gemeinde ist Sardes, die erwähnt wird in Vers 3 von Kapitel 3 der Offenbarung. Was wird ihnen gesagt, warum oder wo die Gefahr ist? In Vers 3 heißt es, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, wieder Judas. Ja, die Apostellehre sollen wir bewahren, das haben sie empfangen und gehört. Das ein für alle Mal überlieferte Wort haben sie empfangen und gehört. Bewahre es und tue Buße, heißt es da. Wenn du nun nicht wachst, so komme ich über dich. Es geht um die Wachsamkeit. Echte Gemeinde Jesu, echte Christen müssen wachsam bleiben, damit sie bewahrt bleiben. Wenn wir die Wachsamkeit verlieren und schläfrig werden, denkt an die 10 Jungfrauen, dann haben wir ein großes Problem. Und es ist tatsächlich so, dass eine Schläfrigkeit uns immer wieder, auch mich, überkommen möchte. Aber hier immer wieder den Weckruf Gottes auch zu hören für uns, das ist wesentlich. Dass wir wachsam bleiben. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und wen kann er verschlingen? Die, die nicht mehr wachsam sind, nicht mehr in der Wacht sind, die nicht mehr im Grunde sensibel sind, dass der Feind da ist, schläfrig werden. Sardes haben wir jetzt gehört, jetzt kommt Philadelphia. Was ist ihres? Sie sollen das Zeugnis bewahren. Ich kenne deine Werke in Vers 8. Ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft, aber hast mein Wort bewahrt. Es ist nicht die Gemeinde Jesu, die so die große Kraft nach außen immer wieder darstellt, sondern eine kleine Kraft für uns. Wir sind nicht stark. Ach, was hat meiner gesagt? Guck mal den armseligen Haufen an und ich bin Teil davon, auch ein armseliger Kerl. Aber eine kleine Kraft, aber einen großen Herrn und das Wort bewahrt. Sie gründet sich diese Gemeinde im Wort. Und das darf uns auch nicht verlocken, eben mit irdischen Strategien und anderen Strategien zu meinen, wir müssen eine Kraft, eine durchschlagende Gemeinde werden. Wir dürfen natürlich in unserer Schwachheit, aber mit dem Herrn in unserer Mitte nach außen wirken und dann werden wir eine Durchschlagskraft haben. Den einen ein Geruch des Lebens zum Leben, den anderen ein Geruch des Todes zum Tode. Also es heißt auch nicht, dass wenn wir Veranstaltungen machen, dass wir müssen schon hinterfragen, haben wir es richtig gemacht und so. Aber wenn wir Dinge machen, Evangelisationen und keiner bekehrt sich, das war alles vergeblich, es hat nichts gebracht. Das können wir nicht sagen. Den einen ist ein Geruch des Lebens zum Leben, den anderen des Todes zum Tode. Der Mensch hat das Recht, dieses Angebot Gottes abzulehnen. Und wenn das ist, ist das auch eine Folge der Evangelisation, dass die Leute sagen, ach lass mich in Ruhe mit deinem Jesus, den brauche ich nicht. Hinterfragen dürfen wir schon unsere Strategien, Methoden in dem Sinn, wie wir was machen, haben wir es unglücklich gemacht oder zum falschen Zeitpunkt in eigener Kraft. Haben wir den Herrn gefragt, Herr, was ist dran, was willst du? Das sind Dinge, die können und müssen geklärt werden. Aber das Ergebnis, das müssen wir akzeptieren, dass auch eine Ablehnung stattfinden kann, eine kleine Kraft, aber das Wort bewahrt, das ist das Wesentliche. Gottes Wort bewahren, nicht weichen Zentimeter von diesem einen Wort, von diesem einen Herrn Jesus Christus. Ich habe schon mal gesagt, aber fällt mir gerade ein, der Friedrich Stanger, der Gründer der Rettungsarche, der hat in der Beziehung zum Herrn Jesus das gesagt, aber der Herr Jesus ist auch das Wort und man könnte es auch auf die Bibel nehmen. Der hat einmal gesagt, ich möchte meinen Herrn so eng umarmen, dass der Teufel es nicht schafft, ein Blatt Papier zwischen uns zu schieben. Das ist, finde ich, eine grandiose Aussage. Im Wunsch, aber der Teufel schafft es halt immer wieder, uns einen Zentimeter von diesem Wort, einen Meter von diesem Wort entfernen oder vom Herrn Jesus in der Beziehung zu entfernen. Aber jetzt uns ermahnen zu lassen, wahre Christen, die gehen immer wieder zurück und sagen, ich will diesen Spalt schließen. Der Herr ist mein Leben, der Herr ist meine Stärke, meine Kraft und der Teufel hat kein Anrecht, hier auch nur ein Blatt Papier zwischen mich und meinen Herrn, zwischen meinen Herrn und mich zu schieben. Das ist Philadelphia und dann kommt noch Laodicea. Ja, wir wissen, da wird ihr die Lauheit vorgeworfen. Heiß oder kalt, das ist dem Herrn lieber wie lau. Ach, dass du doch heiß oder kalt wärst, weil du aber lau bist. Also ein richtiger Atheist, sage ich mal, einer, der sagt, nein, brauche ich nicht, ist dem Herrn immer noch lieber als ein weichgespültes, weichgewaschenes Scheinchristentum, das seine Frömmigkeit und Religion lebt und meint, sie schon alles gut. Hier geht es um die Entscheidung. Und das ist die schlimmste aller Sachen. Wir sehen es ja, hier steht der Herr draußen. In den anderen Gemeinden, da wirkt der Herr von innen her noch. Aber in Laodicea ist der Herr vor der Gemeindetür. Man kann diese Entscheidungslosigkeit auch mit Gleichgültigkeit bezeichnen. Der Gemeinde ist es gleichgültig. Juckt mich nicht, wenn da draußen Leute verloren gehen. Juckt mich nicht, ob da vielleicht noch falsche Lehren auch sind. Juckt mich nicht, ob das biblische Maßstäbe sind. Hauptsache, wir haben im Grunde unsere regelmäßigen Wohlfühlveranstaltungen. Ich sage es mal in diese Ebene oder sonst was. Ja? Gleichgültigkeit als fromme Selbstverständlichkeit. Aber schaut, bei Gleichgültigkeit, wir können es ja sagen, dann ist alles gleichgültig. Und das ist es eben nicht. Ist gleichgültig, ob Menschen abgetrieben werden oder nicht? Warum stellen manche Kirchen Schwangerschaftsberatung, Abtreibungsberatungsscheine aus? Ist gleichgültig wie das andere. Warum werden Ehen gefördert, egal welche Art, wenn die Bibel nur die Ehe zwischen Mann und Frau kennt? Ist gleichgültig. Diese ist gleichgültig wie das andere. Das ist Lauheit letztlich, weil es gleichgültig ist, egal. Der Herr segnet alles. Ich habe gestern ein längeres Gespräch gehabt mit einer Frau, die hat vom lieben Gott gesprochen. Der liebe Gott, der liebe Gott, der liebe Gott. Aber glauben tut sie nicht an den lieben Gott, sagt sie, weil das ist ein brutaler Gott. Warum lässt der liebe Gott so viel Leid in der Welt zu? Ihr ist gleichgültig, sagt sie, was nach dem Tod passiert. Sie glaubt an die Natur, die Schönheit und das genießt sie, solange sie kann. Gleichgültig. Ihre Seele, ihr Leben ist ja gleichgültig, tragisch. Der Herr steht an der Tür von draußen und klopft an, kommt nicht rein. Wenn sie doch kalt wäre, sagt, es gibt keinen Gott, aber sie spricht vom lieben Gott, der halt das zulässt und deshalb glaubt sie nicht an den lieben Gott. Es ist ein Ringen, natürlich, das sehe ich. Aber wir sehen auch hier, der Herr Jesus sagt, ich stehe an dieser Tür und klopfe an. Das Fazit, wenn man so möchte, ist die Frage an uns, was Judas uns stellen möchte, wenn er sagt, jetzt sind wir herausgefordert, ihr aber Geliebte, erbaut euch. Und die Frage, wenn wir jetzt von diesen 7-Cent-Schreiben ausgehen, mit dem möchte ich schließen, ist, gehören wir zu der Gemeinde, die um die erste Liebe ringt? Müssen wir uns prüfen? Und jeder Einzelne, wir sind Einzelne, die Gemeinde bilden, müssen wir uns auch prüfen. Gehören wir zu der Gemeinde, und bin ich einer, der um die erste Liebe ringt? Und bin ich bereit zu leiden? Die sich scheiden lassen will von den heidnischen Wesen draußen und Zucht ausübt gegen die falsche Lehre, die von innen droht. Wollen wir zur Gemeinde gehören, die wach ist und Zeuge ist und zur Entscheidung willig und nicht gleichgültig dasteht? Wollen wir? Will ich? Wenn wir das mit Ja beantworten können, dann die Einsicht haben, auch danach zu handeln, dann dürfen wir ganz getrost in die Zukunft gehen. Wir sind im Grunde in Christus bewahrt. Die Zeit, sie mag an uns rütteln, diese Welt mag erschüttert werden, aber wir haben dann ein tragendes Fundament, das uns nicht erschüttern kann, weil wir einen Halt haben, Jesus Christus, der sagt, ich bringe dich durch. Und deshalb fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich bin mit dir. Möge der Herr uns in diesem Sinne segnen.